Hallo, hier ist Marlin vom NZZ-Podcast-Team. Es ist Sonntag, also eigentlich kein Akzenttag. Aber wir zeigen euch jeweils am Sonntag, wie breit die Podcast-Palette der NZZ ist. Zum Beispiel NZZ Geopolitik, ein wöchentliches Gespräch zu einem geopolitischen Thema, um das große Ganze zu verstehen. Den Link zu unserem Podcast findet ihr in den Shownotes. Oder ihr gebt einfach NZZ Geopolitik ein auf allen gängigen Podcast-Plattformen. Viel Spaß!
Eigentlich sollten die Waffen seit Anfang April im Irankrieg schweigen. Doch am 4. Mai greifen iranische Drohnen den Hafen von Fujairah an in den Arabischen Emiraten. Das einzig verfügbare Augenzeugenvideo zeigt, wie ein großes Feuer ausbricht nach der Detonation der Drohnen und dunkle Rauchwolken die Hafenanlage so richtig umhüllen. Dieser Angriff ist ein harter Schlag für die Emirate, denn Fujairah ist nicht irgendein Hafen, er ist einer der Öldrehkreuze der Welt und ganz wichtig, wegen seiner besonderen Lage können von Fujairah aus die Schiffe Öl transportieren, ohne die blockierte Straße von Hormuz passieren zu müssen. Als die Iraner also am 4. Mai ausgerechnet Fujairah angreifen, muss das also die Emirate stark geschmerzt haben. Denn nach der Attacke, so wird es zumindest kolportiert, greift der Präsident der Emirate, Sheikh Mohammed bin Zayed, zum Telefon und ruft eine Nummer in Israel an. Am anderen Ende der Leitung Benjamin Netanyahu. Was die beiden miteinander besprechen, ist nicht bekannt. Allerdings stellt sich wenige Tage später heraus, dass die Israelis den Emiraten Geheimdienstinformationen geliefert haben und das ist eine sicherheitspolitische Premiere, dass Iron Dome in den Emiraten im Einsatz ist. Iron Dome, dieses überaus erfolgreiche System, das Raketen abwehrt. Zum allerersten Mal kommt Iron Dome außerhalb von Israel zum Einsatz, ausgerechnet in einem arabischen Staat. Was sagt das über die Entwicklung der Emirate aus, Sebastian?
Ja, David, das sagt in allererster Linie mal aus, dass die Emirate und Israel in den letzten Jahren ihre Beziehungen deutlich intensiviert haben. Und du hast es angesprochen, die Angriffe auf Fujairah, auf andere Ölraffinerien, auf zivile Ziele, Hotels, Flughäfen durch die Iraner, das war alles ein Schock für die Emirate und für das Geschäftsmodell. Und deswegen muss man jetzt aus emiratischer Perspektive sehr schnell einen Sicherheit-zuerst-Ansatz in der eigenen Außenpolitik fahren. Und in diesem jetzigen Konflikt scheint es so zu sein, als würden die Emirate, man muss hier differenzieren, vor allen Dingen Abu Dhabi, also das mächtigste und größte Emirat, mit Israel noch näher kooperieren wollen, noch enger zusammenarbeiten wollen, um eben den gemeinsamen Feind Iran in die Schranken zu weisen. Und hier sieht man Israel als einen wichtigen und starken Akteur, zumindest zurzeit.
Und wenn man das jetzt raufbricht und einfach mal generell über die Golfstaaten spricht, genauso wie sich jetzt Abu Dhabi verändert in seiner Haltung gegenüber Israel, siehst du auch eine veränderte Haltung bei den Golfstaaten, wenn man das so verallgemeinernd sagen kann, zu diesen 6 Staaten?
Ja, ohne Frage. Dieser 28. Februar, der Tag, an dem die US-amerikanisch-israelischen Angriffe auf Iran begannen, ist tatsächlich auch ein Schlüsselmoment, eine Art Zeitenwende in der golfarabischen zeitgenössischen Geschichte, würde ich sagen. Und deswegen versuchen alle Staaten irgendwie eine Strategie, eine Reaktion zu finden, wie man darauf reagiert. Und diese Reaktionen sehen durchaus unterschiedlich aus, obwohl die Ziele eigentlich gar nicht so weit weg voneinander sind.
Das ist NZZ Geopolitik, das große Ganze verstehen. Mein Name ist David Vogel. Seit dem 8. April herrscht ein brüchiger Waffenstillstand im israelisch-amerikanischen Krieg gegen den Iran. Für die Golfstaaten bedeutet das einerseits ein Aufatmen, sagt der Islamwissenschaftler und Golfexperte Sebastian Sons vom Forschungsinstitut Carpo. Aber längerfristig müssen die Golfstaaten ihre Sicherheitsarchitektur und Außenpolitik neu ausrichten. Und damit, lieber Sebastian, schön bist du wieder bei uns. Herzlich willkommen.
Danke dir für die Einladung, David.
Ich erinnere mich noch sehr gut an unser erstes Gespräch. Das war im letzten Herbst, nachdem Israel versucht hatte, die Hamas-Führung in Katar zu töten. Das wirkt schon extrem lange her. Das war eine andere Zeit, weil man war so empört über den Angriff, weil man war es sich nicht gewohnt, dass ein Land wie Katar und die anderen 5 Golfmonarchien, dass die quasi in einen Konflikt mit hineingezogen werden. Kannst du uns nochmals erinnern, was eigentlich das Rezept war, dieser Golfmonarchien eben nicht hineingezogen zu werden, was diese Empörung ausgemacht hat?
Das Rezept oder dieses Erfolgsrezept der Golfstaaten in den letzten Jahren, eigentlich Jahrzehnten, war so eine Sowohl-als-auch-Politik. Dass man immer versucht hat, mit allen zu sprechen. Und Katar war hierfür das beste Beispiel. Ja, man hat relativ pragmatische, flexible, opportunistische Beziehungen zu Hamas oder zu den Taliban aufrechterhalten, also wirklich auch zu sehr problematischen Akteuren. Gleichzeitig war man und ist man enger Partner der USA. Man hat mit China sehr enge Wirtschaftsbeziehungen, gleichzeitig mit Europa. Mhm. Also diese Art Pendelpolitik, sich zwischen den Stühlen zu bewegen, ohne quasi auszurutschen, so will ich es mal nennen, das war eine große Kunst der Golfstaaten, vor allen Dingen der kleineren Golfstaaten, also Katar, Emirate, Bahrain, Oman, Kuwait, die wirklich darauf angewiesen sind, eben nicht in einer Sandwich-Position, in der sie sich befinden, von eben Großmächten zerrieben zu werden. Mhm. Und das ist etwas, was wir historisch in den letzten Jahrzehnten immer wieder gesehen haben, dass die Golfstaaten und eben gerade die Herrscherfamilien auch in den Golfstaaten wirklich auch ganz geschickte Strippenzieher geworden sind, um wirklich diese unterschiedlichen Interessen auszubalancieren, um am Ende dadurch erfolgreich zu sein. Und mit diesen israelischen Angriffen und auch mit den iranischen Angriffen auf Katar im letzten Jahr ist das Ganze brüchig geworden und eben seit dem Beginn des Iran-Kriegs, ich würde es eigentlich eher Golfkrieg nennen, ist das Ganze tatsächlich nochmal sehr viel virulenter geworden, weil mittlerweile alle 6 Staaten in unterschiedlicher Stärke eben von diesen Angriffen beeinträchtigt sind und das ist tatsächlich ein historisches Novum in der Geschichte der Golfstaaten.
Jetzt im Moment ist es ja gerade ruhig, man erwartet ja jeden Tag, es werden jetzt bereits wieder diese Gerüchte gestreut, dass die israelische Armee in Alarmzustand versetzt worden ist. Aber Stand jetzt herrscht noch dieser brüchige Waffenstillstand. Würdest du sagen, die Golfstaaten, ich sage jetzt einfach immer die Golfstaaten, und du sagst dann, wenn du differenzieren möchtest, haben sich die Golfstaaten quasi erholt von diesen Angriffen vom Iran, dass die so in diesen Golfkrieg mit hineingezogen worden sind?
Ich glaube, was wir gerade sehen, ist eine Phase, in der die meisten Golfstaaten versuchen, von einer Reaktion in eine Aktion zu kommen und zu schauen, wie man mittel- und langfristig sich eben auf solche zukünftigen Situationen vorbereiten kann. Und diese Phase liegt eine Einsicht zugrunde, die den meisten wehtun wird. Und das bedeutet, dass althergebrachte Sicherheitsvorstellungen und auch Sicherheitsgaranten zu Unsicherheitsgaranten geworden sind. Und in allererster Linie meine ich da die USA unter Donald Trump. Mhm. Die Frustration über die USA ist in quasi allen Golfstaaten gewachsen. Sie ist unterschiedlich hoch. In Saudi-Arabien sicherlich höher als in den Emiraten. In Katar vielleicht auch nochmal höher als in Saudi-Arabien. Und das hat eben damit zu tun, dass man jahrzehntelang sehr stark auf die Sicherheitskooperation mit den USA gesetzt hat. Man ist abhängig von den USA, was Waffenlieferungen angeht. Die meisten Golfstaaten unterhalten US-amerikanische Militärbasen, die ja als Abschreckung gegolten haben, die als Sicherheitsgarantie gelten sollten und die eben jetzt genau das Gegenteil bewirkt haben. Und das bedeutet, dass ein schon länger laufender Prozess der Entfremdung zwischen den USA und den Golfstaaten jetzt nochmal an Fahrt aufgenommen hat. Mhm. Und das hat auch nichts zwingend mit der Person Donald Trump zu tun, sondern das sieht man auch in vorherigen Administrationen. Bei Trump hatten eigentlich die Golfstaaten die Hoffnung, okay, das ist einer von uns. Wir sind alles Geschäftsleute, wir sind alles Dealmaker.
Die sogenannte Bromance, ne?
Genau, wir haben eine gewisse Bromance und das mag auch in gewissen Bereichen stimmen, aber Verlässlichkeit sieht anders aus und das sieht man am Golf. Das heißt, die Angriffe auf Iran und die Gegenschläge Irans auf die Golfstaaten war tatsächlich das Horrorszenario, das am Golf befürchtet, aber nicht erwartet wurde und schon gar nicht unter Donald Trump, weil man eben gehofft hat, das ist einer von uns, der erkennt unsere Interessen und der weiß, was wir brauchen und erwarten.
Und jetzt sind aber schon fast 3 Monate vorbei, seit der Krieg begonnen hat. Erkennst du jetzt Korrekturen in der militärischen Partnerschaft zwischen den Golfstaaten und den USA? Oder anders gefragt, Wie gehen die Golfstaaten mit ihrer Enttäuschung um über die USA?
Da geht nichts an den USA vorbei. Da sind die Golfstaaten interessanterweise in einer sehr ähnlichen Situation wie wir.
Ja.
Auch wir haben mittlerweile wirklich ernsthafte Probleme mit unserer transatlantischen Partnerschaft, aber wir kommen eben von den USA nicht los, weil wir uns so abhängig gemacht haben. Bei den Golfstaaten ist es ähnlich. Mhm. Gleichzeitig redet man über strategische Autonomie. Man redet darüber, Partnerschaften zu diversifizieren, neu aufzustellen, neue Modelle zu finden, flexible Allianzen zu gründen. Das sieht man beispielsweise bei Israel und den Emiraten.
Genau.
Das sieht man bei Saudi-Arabien, das sich jetzt noch stärker als zuvor mit Ägypten, Türkei und Pakistan abstimmt. Das ist alles nicht wirklich neu, aber es konzentriert sich derzeit dann doch etwas stärker. Und aus meiner Perspektive haben alle Golfstaaten dieselben Interessen. Bewahrung der regionalen Stabilität, Bewahrung der wirtschaftlichen Entwicklung, Bewahrung der politischen Macht. Das sind die drei Bs, die tatsächlich für alle Golfstaaten gelten.
Aber wenn sie alle dieselben Interessen haben und irgendwie nicht von den USA loskommen dabei, warum schließen sie sich jetzt nicht zusammen, um stärker auftreten zu können? Sie können sich gemeinsam so von den USA lösen und, ich weiß nicht, eine Art NATO oder EU aus dem Boden stampfen mit dem Ziel, sich gegenseitig zu unterstützen und vielleicht sogar bei der Verteidigung zu helfen.
Ja, das ist so ein bisschen die Hoffnung gewesen, dass dieser zerstrittene Haufen am Golf, der eben auch in der Vergangenheit immer wieder Konflikte und Konkurrenzdenken hatte, dass eine große Krise sie zusammenschweißt. Und ich glaube, dass diese Hoffnung getrogen hat, zumindest in bestimmten Bereichen. Mhm. Und auch das ist nicht wirklich neu. Wir hatten das auch in der Vergangenheit schon mal. Erinnere dich mal zurück an die Zeit zwischen 2017 und 2021. Da gab es innerhalb der Golfstaaten einen Riesenkrach. Da wurde Katar isoliert.
Ja, die Blockade.
Genau, gab eine Landseeluftblockade von den Emiraten, von Saudi-Arabien, Ägypten und Bahrain gegen ihre eigenen Nachbarn. Und das zeigt eben, dass es Zweckbündnisse sind, die in bestimmten Phasen sehr eng zusammenarbeiten können und in bestimmten Phasen eben nicht. Das heißt, so den Golf in dem Sinne gab es nie und den gibt es auch nicht. Und ich bin auch davon überzeugt, dass es bestimmte Bereiche geben wird, wo diese Rivalitäten sehr offen zutage treten. Zum Beispiel, wie hält man es mit Iran oder Israel? Zum Beispiel, was passiert im Sudan oder im Jemen? Und da wird auch diese emiratisch-saudische Rivalität weiterhin eine sehr, sehr destabilisierende Rolle spielen. Mhm. Aber auf der anderen Seite, und das ist eben diese Gleichzeitigkeit, die wir sehen am Golf, wird es Sektoren geben, in denen auch wieder vernünftig zusammengearbeitet wird. Ja, in Wirtschaftsbereichen, Zukunftstechnologien, KI, mhm. vielleicht auch bei Logistikprojekten, dem Aufbau eines gemeinsamen Eisenbahnnetzes in der Region, dem Aufbau von gemeinsamen Pipelines, um sich eben unabhängiger zu machen. Das heißt, dieses Gleichzeitige von Rivalität und Kooperation ist etwas, was wir von außen immer sehr schwer nur durchdringen können, weil wir dann so in so ein Schwarz-Weiß-Denken verfallen und sagen, okay, das ist das emiratische Lager, dazu gehört Israel und die USA, mhm. das ist das saudische Lager, dazu gehört Ägypten, Pakistan und die Türkei. Das stimmt in bestimmten Bereichen, aber in anderen stimmt es dann wieder nicht mehr. Und das spricht eben für diesen opportunistischen mhm. Pragmatismus, der am Golf ja Teil der Identität ist, würde ich fast sagen.
Das sieht man jetzt gerade in den Verhandlungen, oder? Saudi-Arabien setzt auf Deeskalation mit dem Iran und die Emirate treten sehr harsch auf.
Genau, man sieht es in allererster Linie mal in der Rhetorik. Saudische Rhetorik, offizielle Rhetorik, ist meistens zurückhaltender, ist weniger ausgrenzend, weniger dämonisierend, zumindest in den letzten Jahren. Auch das galt nicht immer. Ja, auch Mohammed bin Salman, der saudische Kronprinz, hat 2017 den damals noch lebenden Revolutionsführer im Iran, Khamenei, als neuen Hitler bezeichnet. Also es war jetzt nicht wirklich deeskalierend. Ja. Aber in den letzten Jahren sieht man da schon auch eine Abkehr von dieser harschen Rhetorik. In den Emiraten sieht man einen anderen Trend. Ja, da merkt man einfach, okay, uns schwimmen so ein bisschen die Fälle weg. Wir müssen tatsächlich gucken, dass wir unser Modell aufrechterhalten. Und deswegen müssen wir auch stärker Druck ausüben. Druck in der Öffentlichkeit, aber auch Druck auf unsere Verbündeten. Und ich glaube, das muss man ganz klar sagen, die Emirate haben sich jetzt gerade auch in den letzten Wochen von ihren arabischen Freunden im Stich gelassen gefühlt. Ah. Ja, du hast Iron Dome angesprochen. Die Unterstützung kam eben nicht von Saudi-Arabien oder von anderen arabischen Staaten innerhalb der Arabischen Liga, sondern sie kam von Israel, von den USA, von Europa. Und das sagt man auch in den Emiraten ganz klar, ist ein Vertrauensbruch. Und dementsprechend muss man sich auch abgrenzen gegenüber anderen Akteuren, wie zum Beispiel Saudi-Arabien, das mehr auf Kompromiss und Konsens setzt, während die Emirate eben gerade sehr viel stärker auf Konfrontation setzen.
Wie lässt sich das erklären, dass die Emirate aber von den Glaubensbrüdern im Stich gelassen wurden?
Na, ich glaube, die Frage stellt sich einfach, was hätte jeder einzelne Staat wirklich machen können? Im militärischen Sinne sind die Emirate das best ausgerüstete Land am Golf, ja, sind auch als einziges Land wirklich in der Lage, effizient und professionell selber Luftangriffe zu fliegen. Sie haben das mehrmals bewiesen in ihrer Geschichte, haben eine schlagkräftige, hochgerüstete Armee, auch ohne die israelische Unterstützung. Die anderen sind da deutlich weiter zurück. Mhm. Ja, und deswegen ist das eher auch den militärischen Kapazitäten geschuldet, aber selbstverständlich auch bestimmten Eigeninteressen. Am Ende sind das Nationalstaaten, die ähnlich wie in der EU ihr eigenes Süppchen kochen. Und dann kommt es da eben auch zu Divergenzen, dann kommt es auch zu Konflikten der Egos, das muss man auch ganz klar sagen. Wir haben sehr starke, charismatische Anführer am Golf, Mohammed bin Salman, den Kronprinzen von Saudi-Arabien, der lange Zeit so ein bisschen im Schatten von Mohammed bin Zayed, also dem starken Mann der Emirate stand, sich in den letzten Jahren daraus befreit hat. Wir haben den katarischen Emir Tamim, der gerade während der Blockade in den 2017 bis 2021 wirklich auch zu so ein David gegen Goliath-Image kultiviert hat und da auch echt an Statur gewonnen hat. Das heißt, wir haben hier starke Anführer, starke Herrscher, bei denen geht es auch darum, ihren eigenen Personenkult zu stärken. Und das geht eben auch über Abgrenzung. Mhm. Und diese ganzen Elemente kommen zusammen und zeigen sich jetzt eben in diesen Brüchen, ohne tatsächlich bislang zum wirklichen absoluten Bruch zu führen. Also was bisher eben nicht passiert ist, ist so eine Golfkrise 2.0, dass jetzt bestimmte Staaten sagen, okay, das, was die Emirate da mit Israel machen, ist für uns inakzeptabel. Wir brechen die Kontakte ab oder wir versuchen, die Emirate zu schwächen. Und das liegt schlichtweg daran, weil die Emirate eben ein so exzellenter Netzwerker sind, dass alle irgendwie miteinander zusammenhängen, dass die Emirate eben ja auch enge Partnerschaften mit Ägypten oder der Türkei oder Indien oder China oder anderen Akteuren haben, sodass man hier gar nicht diese Frontenbildung aufkommen lassen kann. Mhm. Deswegen Allianzen ja, wenn sie temporär nützen und wenn sie anlassbezogen den nationalen Interessen dienen. Mhm. Wenn das nicht mehr der Fall ist, dann beendet mal Allianzen, geht in neue rein. Ja, das ist, glaube ich, schon etwas, was die Emirate in den letzten Jahren kultiviert haben, was andere Staaten, kleinere Staaten oder aufstrebende Mittelmächte versuchen eben ähnlich zu machen. Und wo man dann auch sieht, dass das für uns Außenstehende echt schwer ist, da den Durchblick zu behalten. Mhm. Wer jetzt mit wem, warum und wann denn jetzt auch nicht mehr. Ja, und deswegen neigen wir dazu, das in bestimmte Lager einteilen zu wollen. Wir wollen gut und böse, wir wollen richtig oder falsch, wir wollen schwarz oder weiß. Mhm. Und das geht am Golf genauso wenig, wie das in anderen Konflikten geht. Aber am Golf, glaube ich, noch mal deswegen so viel weniger, weil einfach diese Systeme so opak, so intransparent sind und wir einfach am Ende des Tages nicht wissen, welche Entscheidung trifft eine Person am Morgen und wann ändert er seine Meinung am nächsten Tag. So wie wir das mit Donald Trump auch haben.
Das ist für dich als Forscher zu dieser Region natürlich nicht ganz einfach.
Naja, für mich als Forscher ist es dann schon so ein bisschen Game of Thrones, ne? Also man versucht dann irgendwie so ein bisschen was rein zu interpretieren und ich bin da kein echter Freund von, weil ich das nicht gut kann, würde ich sagen, und weil das am Ende auch nicht besonders nachhaltig ist. Also was ich tatsächlich versuche und andere ja auch, ist quasi so die strukturellen Entwicklungen und Prozesse zu sehen, die dann auch beständig bleiben. Und ich glaube, anhand bestimmter Kriterien versuche ich, Entscheidungen oder Entwicklungen für mich zu logisch verständlich zu machen. Gelingt mir nicht immer. Und das muss man, glaube ich, auch einfach so eingestehen. Natürlich ist das ein Blick von draußen, wo wir eben in die inneren Zirkel der Entscheidungsfindung keinerlei Zugang haben. Und es gibt einen guten Spruch, diejenigen, die wissen, was passiert, reden nicht drüber. Und diejenigen, die es nicht wissen, reden ganz viel drüber. Und ich glaube, so auch die Grenzen der eigenen Arbeit, die muss man sich dann ab und an mal vor Augen führen, weil am Ende können wir jeden Tag aufs Neue überrascht werden, was dort passiert. Und das ist, glaube ich, ein bisschen auch Teil unserer Arbeit.
Hallo zusammen. Ich bin Marlin und Teil des Podcast-Teams von NZZ Geopolitik. Wir haben mal eine Frage an euch. Wie viele Satelliten umkreisen die Erde? 100? 1000? 5000? Nein, es sind um die 10.000 und die Zahl steigt rasant. Immer mehr Unternehmen und Behörden wollen im Weltall mitmischen. Aber wer bestimmt das? Und wer kontrolliert diese Satelliten? Darüber spricht mein Kollege David Vogel in einer Live-Aufzeichnung von NZZ Geopolitik an der ETH Zürich am Samstag, 30. Mai. Seine Gäste sind Felix Seidel, ehemaliger NASA-Manager und heutiger Geschäftsführer des ETH Swiss Geolab, und Leonid Leiva Ariosa, Wissenschafts- und Technologiejournalist bei der NZZ. Am 30. Mai, am Wow hoch 2 Space Tag der ETH Zürich. Der Eintritt ist kostenlos. Wäre schön, euch da zu sehen.
Eine Sache ist mir noch im Ohr geblieben, was du vorher gesagt hast, nämlich die Kosten. 100 Milliarden alleine die Schätzung jetzt für Katar. Das ist ja eben auch für ein Katar, ein kleines Land, kein Zuckerschlecken. Die Golfstaaten sind mit ihren staatlichen Investitionsfonds ja überall weltweit stark engagiert. Das ist Geld, das könnten sie ja jetzt zu Hause gut gebrauchen. Sind und wenn ja, welche finanziellen Verschiebungen kannst du denn gerade im Moment erkennen?
Ich sehe Ansätze von Verschiebungen, würde ich sagen. Jeder Golfstaat, du hast es gerade gesagt, ist extrem in der Welt investiert. Ja, also ich glaube, die Kataris sind mit etwa 25 bis 30 Milliarden allein in Deutschland investiert. Ja. Firmen wie VW, Deutsche Bank, Porsche, früher ja auch mal Bayern München und so weiter.
Auch bei uns in der Schweiz.
Auch in der Schweiz, genau. Und vor allen Dingen auch in den USA, in asiatischen Märkten. Und das sind kluge Investoren. Die sind sehr risikoavers. Die investieren in der Regel in Märkte, die stabil sind. Und diese Märkte werden auch weiterhin strategisch wichtig bleiben. Das heißt, eine Deinvestitionspolitik aus dem Westen erwarte ich jetzt erstmal nicht. Was ich mir vorstellen kann, ist, dass bestimmte ambitionierte Projekte, die keine zwingende Priorität derzeit haben, weiter zurückgefahren werden. Beispielsweise ein Land wie Saudi-Arabien. Nehmen wir mal diese Smart City Neom am Roten Meer. Da wurde ja viel drüber gesprochen. Neom ist ein Projekt, das jetzt erstmal auf Eis gelegt wird und das man irgendwann wieder aufnehmen kann, wenn die Zeit reif ist. Gleichzeitig hat man aber 2034 eine Fußball-Weltmeisterschaft auszurichten. Dieses Mega-Event hat Priorität. Das heißt, darauf wird man ganz viel konzentrieren. Gleichzeitig 2030 die Riyadh Expo, auch eines von diesen Leuchtturmprojekten, was für die Saudis extrem wichtig ist, aus wirtschaftlicher, aber auch aus Reputationsgründen. Und ein letzter Punkt, wo man es, glaube ich, ganz massiv merken wird, ist bei dem Thema Arbeitsmigration. Wir haben etwa 30 Millionen ausländische Arbeitskräfte aus, vor allen Dingen aus Asien und Afrika, in allen Golfstaaten. Die Emirate, Katar sind zwei der Länder mit den höchsten Anteilen von ausländischer Bevölkerung weltweit, um die 90%. Und in politischen und wirtschaftlichen Krisen sind vor allen Dingen Niedriglohnarbeiter aus Ländern wie Äthiopien, Pakistan, Nepal, Bangladesch die ersten, die darunter leiden. Erstens, weil dann bestimmte Infrastrukturprojekte eingestellt werden und sie abgeschoben werden und nicht mehr im Land bleiben dürfen. Und zweitens, weil sie dann nicht mehr in der Lage sind, einen Teil ihrer Gehälter, die sogenannten Rücküberweisungen, an ihre Familien zu überweisen. Mhm. Und das hat ganz massive Auswirkungen auch auf ihre Heimatländer, auf die wirtschaftliche und gesellschaftliche Stabilität vor Ort. Ein Land wie Nepal bezieht 25%, ein Viertel seines Bruttoinlandsprodukts aus Rücküberweisungen. Ja. Das heißt, es ist ein existenzieller Posten für arme Länder. Und das sieht man jetzt schon. Und das wird anhalten, je länger die Krise dauert und je weniger eben Infrastrukturmaßnahmen gefördert werden, je weniger Baumaßnahmen es gibt, je mehr auch die Menschen sparen müssen und sich vielleicht keine indonesische Nanny mehr leisten können oder einen pakistanischen Fahrer. Das hat dann wirklich auch Auswirkungen, das hat Migrationsauswirkungen und das hat eben auch Auswirkungen auf globalen Wohlstand oder auf globale Armut und betrifft dann mittelfristig auch wieder uns in Europa.
Und wenn ich mich aber hineinversetze in die Golfstaaten selber, also Sie müssen ja eigentlich beweisen jetzt, dass Ihr Geschäftsmodell ja überleben kann, ne? Also sonst bricht alles zusammen.
Ja, es ist auf der einen Seite schon auch alles offen. Auf der anderen Seite ist es für die Golfstaaten jetzt tatsächlich ein ganz entscheidender Moment, wie sie sich ausrichten und wie resilient sind sie wirklich. Ja, und das ist schon auch eine Gretchenfrage, die sich die Golfstaaten immer wieder stellen mussten, aber ich glaube in den letzten 20, 30, 40 Jahren noch nie so massiv wie jetzt. Und es ist schon auch eine gewisse Identitätskrise, die wir gerade am Golf erleben. Also gerade wenn ich dort unterwegs bin, hat man in den letzten Jahren schon auch ein sehr, sehr ausgeprägtes Selbstbewusstsein gesehen, einen sehr großen Zukunftsoptimismus, sehr große Technologieoffenheit. Das Glas ist dort immer halb voll gewesen. Da hat man mir als Deutschen dann auch immer eben unseren Pessimismus vorgeworfen, hat das nicht so richtig verstanden, warum wir so düster und deprimiert in die Zukunft blicken. Und natürlich ist dieses Bild ja auch, diese Vision jetzt erstmal getrübt, sagen wir mal so. Ja, und viele Menschen werden sich fragen, Wir haben in den letzten Jahren wirklich auch viel durchstehen müssen. Gerade in Saudi-Arabien junge Menschen, die einfach nicht mehr in Saus und Braus leben konnten, wie ihre Eltern oder ihre Großeltern, die mehrere Jobs haben müssen, die eben nicht mehr diese Annehmlichkeiten von Steuerfreiheit und sowas genießen wie früher. Die fragen jetzt natürlich, okay, was habe ich dafür bekommen? Habe ich mehr Sicherheit bekommen? Habe ich mehr Wohlstand bekommen? Habe ich mehr Perspektiven für meine Kinder bekommen? Und das ist, glaube ich, der entscheidende Punkt gerade, dass die Herrscher am Golf eben ihren Bevölkerungen in allererster Linie einmal beweisen müssen, dass diesen gemeinsamen Weg, auch diese gemeinsame Leiden, die sie dadurch stehen, dieser gemeinsame Konkurrenzdruck auf dem Arbeitsmarkt und so weiter, dass das nicht umsonst war, sondern dass das etwas war, was langfristig greift und wofür man auch bereit ist, weiterhin zu arbeiten. Und ich denke, das ist eine entscheidende Frage. Nicht, dass ich da jetzt, wie gesagt, große Brüche sehe, das nicht. Aber es ist schon auch etwas, wo es um gesellschaftliche Resilienz und auch um die kollektive Identitäten gerade geht. Und ich denke, das ist entscheidend, weil wenn am Ende die Herrscher quasi das Ohr und die Zustimmung ihrer Bevölkerung verlieren, dann hat das selbstverständlich dramatische Auswirkungen auch auf Stabilität in der Region. Noch ist es nicht so weit. Ich will das auch nicht heraufbeschwören. Wie gesagt, auch ich habe keine Glaskugel. Aber das ist deswegen schon auch ein strategisch wichtiger Moment, in dem auch angepasst werden muss. Und das sehen wir gerade. Anpassung. Mhm. Anpassung an neue Realitäten, um die alten Ziele aufrechtzuerhalten. Mhm.
Aber einfach, dass ich das richtig verstehe. Also ziehen jetzt die Monarchien jetzt ihre Repressionen an? Also gehen sie jetzt schärfer vor gegen die Bevölkerung, wenn ich jetzt an Saudi-Arabien denke? Oder ist es im Gegenteil, muss man jetzt ihnen wieder mehr Rechte geben, dass zu keinem Raunen kommt, dass das System der Stabilität für weniger Rechte, dieses System, dass das so bleibt?
In den letzten Jahren haben alle Golfstaaten ihre Politik auf drei Pfeiler konzentriert. Gesellschaftliche Liberalisierung, wirtschaftliche Diversifizierung, politische Repression. Das sind aus meiner Perspektive keine Widersprüche. Ja, man kann auf der einen Seite Kulturschaffende fördern, man kann Frauen das Autofahren erlauben, man kann Alkohol einführen, man kann Kinos einführen, man kann Shakira und Beyoncé zu Konzerten einladen und auf der anderen Seite kann man politische Repression knallhart durchsetzen, indem man eben gegen oppositionelle Dissidenten und so weiter vorgeht. Mhm. Dieser Weg wird meines Erachtens weitergegangen werden, weil man sieht, okay, wir müssen in gewisser Art und Weise auch unsere gesellschaftliche Struktur homogenisieren und quasi so eine Art Wagenburg-Mentalität bilden. Mhm. Andererseits muss man aber auch sagen, dass weite Teile der Bevölkerung, also der golfarabischen Bevölkerung, ich spreche jetzt nicht zwingend über die Ausländer, über die kann man dann tatsächlich nochmal anderweitig diskutieren, aber weite Teile der Bevölkerung diesen Weg auch gut finden. Ja, also wenn ich mit Menschen spreche, die das klare Zielpublikum des saudischen Kronprinzen sind, und das sind, ich nenne die dann so Generation MBS, also die ein ähnliches Alter haben wie ihr starker Anführer, also so um die 25 bis 40, sage ich jetzt mal, die gut ausgebildet sind, oftmals im Ausland, die in den Großstädten leben, die einigermaßen aufgeschlossen sind, ohne ihre konservative Identität zu verlieren und so weiter. Wenn ich mit diesen Menschen spreche, dann sagen die, es gibt für uns keinen anderen Weg. Wir wollen wirtschaftliche Entwicklung und wir brauchen Stabilität dafür. Und dann sind wir bereit, auch diesen Weg mitzugehen. Da geht es nicht um Demokratisierung. Da geht es nicht darum, dass man Gewerkschaften oder Parteien will. Man sieht, wie die Demokratie im Westen erodiert. Und das will man gar nicht haben derzeit. Jedenfalls viele Teile nicht. Es gibt auch andere, die wollen das. Aber die Mehrheit, glaube ich, die sichtbare Mehrheit möchte das nicht. Und deswegen ist es Stand heute auch nicht so, dass der Herrscher gegen die Bevölkerung vorgeht. Sondern da gibt es so einen gewissen Konsens, einen gewissen Gesellschaftsvertrag. Der verändert sich und der wird auch schwieriger aufrechtzuerhalten, aber er ist bisher eben nicht brüchig geworden, in vielen Bereichen. Nicht überall, aber in vielen Bereichen.
Aber die Herrscher konnten ja die Bevölkerung ja trotzdem nicht schützen. Das ist ja doch der Punkt. Der Punkt ist, der Iran konnte sie angreifen.
Ja gut, das ist eine Frage der Sichtweise. Also aus golfarabischer Perspektive haben ihre Herrscher sie ja beschützt, weil eben über 90% aller Raketen und Drohnen abgeschossen wurden.
Okay.
Es gab quasi keine signifikante Anzahl von Todesopfern. Natürlich ist das psychologisch für viele auch ein Trauma. Das darf man auch nicht vergessen. Also die ältere Generation, zum Beispiel in einem Land wie Kuwait, kann sich noch daran erinnern, dass es mal eine irakische Invasion gab Anfang der 90er von Saddam Hussein. Das heißt, das ist ein Déjà-vu für die. Jüngere Generationen sind quasi auf so einer Insel der Seligkeit aufgewachsen, weil sie quasi geschützt wurden die ganze Zeit von den äußeren Problemen und Krisen im Irak, im Jemen, in Syrien. Das heißt, die Kriege haben um sie herum stattgefunden, aber ja nie bei sich zu Hause. Und natürlich hat das einen psychologischen Effekt, aber dass man jetzt quasi die eigenen Herrscher und ihre Funktion als Schutzgarant in Frage stellt, das sehe ich gar nicht. Dafür bedarf es mehr und dafür versuchen eben auch die Herrscher tatsächlich alles, um ihr Bild aufrechtzuerhalten, dass sie die Bevölkerung in der Lage sind zu schützen und dass sie eben auch in der Lage sind, für Wohlstand und für Entwicklung zu sorgen.
Dann schauen wir mal, wie sich das weiterentwickelt. Die Herrscher der Golfstaaten scheinen ja immer noch Einfluss zu haben in Washington. Neueste Meldung am Dienstagmorgen. Sie sollen Donald Trump von einem neuen Angriff auf den Iran abgehalten haben. Lieber Sebastian, vielen Dank und liebe Grüße nach Berlin.
Danke dir, David, für die Einladung.
Das war NZZ Geopolitik, das große Ganze verstehen. Heute mit Sebastian Sons, er ist Politik- und Islamwissenschaftler und Golfexperte am Karpo-Institut. Schreiben könnt ihr uns auf geopolitik@nzz.ch und hören könnt ihr uns jeden Mittwoch neu. Bis dahin und danke fürs Zuhören. Mein Name David Vogel.